Dann steigen wir gleich in den Abend ein und wir machen das immer mit einer kurzen Achtsamkeitsübung. Wir sitzen mit geradem Rücken, die rechte Hand ruht in der linken, die Daumen berühren sich leicht und wir richten die Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Beim Einatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir ein. Beim Ausatmen sind wir gewahr, jetzt atmen wir aus. Da kommen außer dem Atmen noch alle möglichen anderen Dinge im Geist vorbei. Wir spüren, wie wir hier sitzen. Wir denken an die Rechnung für den Zahnarzt oder an irgendwas auf dem Weg, was uns hierher beschäftigt hat. Aber die Übung ist, auf den Atem zu fokussieren und alles andere durchziehen zu lassen, ohne ihm Beachtung zu schenken. Bei dieser Übung bemerken wir, was Geist ist. Werden wir dessen gewahr, was gewahr ist. Das ist der Raum unserer Erfahrung. Das ist, wo wir glücklich sind oder wo wir leiden. Eigenen Geist zu meistern bedeutet, wir entscheiden selbst, was wir erleben. Ob wir glücklich sind, entscheidet sich nicht auf Bankkonten, in Hubräumen, in akademischen Titeln, sondern es entscheidet sich da, was wir jetzt gerade erleben, das auf den Atem fokussiert. Das untersuchen wir heute Abend. Was ist es? Und was ist es nicht? Wie gelingt das Glück? Und weswegen leiden wir? Und wenn wir den Geist meistern, werden wir zur Stütze für andere, die das auch lernen wollen. Und die, denen wir werden, helfen können, die sind auch alle präsent. Nicht körperlich, aber die sitzen virtuell hinter uns, legen ihre Hände auf unsere Schultern und hoffen, dass wir den Abend nützlich verbringen. Und mit dem Gewahrsein, dass wir nicht nur für uns alleine hier sitzen, sondern für alle, die Glück suchen und Leid überwinden wollen, wollen wir den Abend nutzen und besonders aufpassen, besonders kritisch sein. Und nicht rausgehen, ohne verstanden zu haben, was ist der Geist. So, da habe ich jetzt einen Mordsanspruch für den Abend heute formuliert. Was ist der Geist? Und wir haben ja ein bisschen Anlauf schon genommen. Wir haben gehört von den verschiedenen buddhistischen Schulen. Wir haben gehört, wie setzt sich die Erfahrung unserer Persönlichkeit zusammen. Wir haben gehört, wie kann man das Verhältnis von Wahrnehmung und Wahrgenommenen untersuchen. Also wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wie viel Wirklichkeit wirkt auf unsere Wahrnehmung oder wie viel von der Wirklichkeit wird durch unsere Wahrnehmung gemacht? Wir hörten von Modellen in der buddhistischen Erkenntnistheorie, wo man einfach die Welt so wahrnimmt, wie sie ist, und dann stellte sich raus, so einfach kann es nicht sein. Wir hörten dann, dass unser Bewusstsein mit geistigen Abbildern von den Objekten spielt und hörten dann, logisch ist es auch nicht, in diesem Verhältnis von Objekten und geistigen Abbildern ist noch logisch, ist nicht klar. Und wir hörten dann das letzte Mal von einem abenteuerlichen Vorschlag, nämlich, wenn wir einfach mal weglassen, dass alles, was wir erleben, außerhalb von uns wäre, getrennt von uns, wenn alles das, was wir erleben, nicht Objekt wäre und wir nicht Subjekt, sondern wenn das alles im Geist geschieht. Das war die Nur-Geist-Schule. Ja, und da speziell die Chittamatra-Version der Nur-Geist-Schule. Und dann haben wir beim letzten Mal noch ein bisschen ausdifferenziert, da gibt es noch andere Traditionen, die dieses Modell ein bisschen weniger radikal interpretieren, die Yogacara-Schulen. Und wir hatten gehört, in diesem Modell, wenn alles nur Geist ist, dann kann man nochmal verschieden tiefgründig unterscheiden. An der Oberfläche sind die Phänomene, die wir erleben, einfach Zuschreibungen. Ja, also wenn wir sagen Klangschale oder Klöppel oder Uhr oder was auch, das sind nur Begriffe. Die haben mit den Phänomenen selber gar nichts zu tun. Das war die zugeschriebene Ebene. Ja, also der Begriff Uhr und das tatsächliche Phänomen, erlebte Phänomen Uhr, haben miteinander nichts zu tun. Deswegen sagen die Engländer und die Amerikaner auch nicht Uhr zu Uhr, sondern Clock. Ja. Und dann haben wir eine Ebene tiefer, die wirklichen Erfahrungen. Also man erlebt ja was. Man erlebt eine Farbe, eine Form, man erlebt ein Gewicht, einen Geruch, einen Geschmack, einen Klang. Und das ist abhängig von Ursachen und Bedingungen. Ja, von unseren Sinnesfähigkeiten, von dem Zusammenkommen dieser Phänomene. Und das nannte man dann den abhängig entstandenen Aspekt. Und das ist schon mal spannend, den überhaupt zu erleben, weil wir den meistens gar nicht mitkriegen. Wir kriegen unsere Begriffe mit, aber was wir wirklich erleben, das sind nur ganz kurze Momente von Erfahrung. Wann erleben wir denn wirklich was? Wenn das Schokoladeneis dann endlich auf unserem Tisch kommt und wir den ersten Löffel Schokoladeneis löffeln, so ein erster Moment, da sind wir noch präsent. Und dann reden wir wieder über Trump und das Schokoladeneis ist alle und Trump ist immer noch Präsident. Und das Schlimme ist, wir haben vom Schokoladeneis gar nichts mitgekriegt und es hat gar nichts genutzt. Also weder haben wir das Schokoladeneis genossen, noch hat Trump aufgehört. Ja? Also wir sind nicht präsent in der Erfahrung dieser abhängigen, entstandenen Phänomene. Und das ist auch eine Übung von Meditation, dass wir in dem präsent sind, dass wir üben in dem, was wir jetzt gerade wirklich erleben. Und nicht ständig in den Begriffen rumhantieren. Ja, dass wir gegenwärtig sind in dem, was wir jetzt gerade erleben. Ja, dann kommt man übrigens mit sehr viel weniger Schokoladeneis aus und hat viel höheren Genuss und viel weniger Nebenwirkungen. Das wäre die Buddhistendiät. Ne? Dann gibt es noch eine Ebene drunter, das, was wir die absolute Präsenz genannt haben, nämlich die Tatsache, dass in jedem Augenblick Gewahrsein sich des Gewahrseins gewahr ist. Wir haben das Eigenbewusstheit genannt, aus dem dann die Ich-Illusion missverstanden wird. Ja, das Bewusstsein ist sich bei jedem Augenblick von Bewusstsein des Bewusstseins bewusst. Und das haben die Chittamatrins absolute Präsenz genannt und im Wort absolut steckt schon drin, die haben geglaubt, es gibt's wirklich. Das ist sozusagen die letztendliche Natur von Geist, die letztendliche Natur aller Erfahrung, dieser Aspekt von Eigenbewusstheit, wobei jede Erfahrung dabei ist. Ja, also die Tatsache von Gewahrsein an sich. Das war so der letzte Stand unserer Analyse der Wirklichkeit. Und da hatte dann schon jemand bemerkt, mit all dem, wie wir bisher buddhistische Analyse betreiben, etwas an sich kann es nicht geben, weil es ja das Selbst der Phänomene nicht gibt. Es gibt kein Selbst der Person, kein Ich der Person, aber es gibt auch kein Selbst der Phänomene. Die sind alle zusammengesetzt, die sind alle vergänglich. Hat der Geist jetzt plötzlich ein Selbst, nämlich diese absolute Präsenz? Geht es buddhistischerweise? Ja, und tatsächlich. Und das ist jetzt die große Enttäuschung. Nein, das geht nicht. Also das Nur-Geist-Modell hat an der Stelle einen Fehler. Ja, nämlich, dass es den Geist verabsolutiert und sagt, Geist an sich, das würde gehen. Diese absolute Präsenz, das würde gehen. Und da kommt eine neue philosophische Schule ins Spiel, die wir heute behandeln werden. Die rüttelt an dem Chittamatra-System mit der Frage, wenn es Geist an sich gäbe, ja, wessen soll sich denn dieser Geist dann bewusst sein? Weil Geist ist ja eigentlich definiert dadurch, dass Geist Gewahrsein von etwas ist. Also Geist ist ja nur möglich, wenn da ein Bewusstsein von etwas ist. Und wessen soll sich denn Geist bewusst sein, wenn er nur an sich existiert? Also kann er nicht absolut sein. Er ist davon abhängig, dass er etwas erlebt. Und wenn er abhängig ist, ist er nicht absolut. Da bleibt den Schieder Martins der Mund offen stehen und uns allen auch. Ja, was denn dann? Wenn der Geist nicht absolut ist, was denn dann? Ja, auf was kann man sich denn dann verlassen? Auf was kann ich bauen? Und genau diese Frage ist Thema des heutigen Abends. Auf was können wir uns eigentlich verlassen? Ja, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Wie kommt alles das zustande, was wir erfahren? Und auf was kann ich am Ende wirklich bauen? Der Philosoph, der heute im Mittelpunkt steht, war schon ein paar hundert Jahre vor den Chittamatrins. Der heißt Nagarjuna. Da wirst du nachher vielleicht noch ein bisschen ergänzen zur historischen Figur Nagarjuna und der Auseinandersetzung.
Bitte? Kann man wenig dazu sagen, aber.
Ja, ein bisschen schon. Und, aber womit hat er sich beschäftigt? Er hat versucht, die Irrtümer, die bis dahin so in den buddhistischen Debatten aufkamen, zu zerschlagen. Er hat diese Lehre von Buddha, dass die Phänomene leer sind von einem Eigensein, dass der Geist leer ist von einem Eigensein, dass man nichts findet, das aus sich selbst heraus existiert. Diese Lehre hat er ernst genommen und versucht, so die in die buddhistische Philosophie einzuführen und zu verhindern, dass in der buddhistischen Philosophie irgendwelche falschen Lehren aufkommen. Und oder ein bisschen pädagogischer gesprochen, er hat sozusagen diesen stufenweisen Weg der Erkenntnis von Leerheit, den wir ja bisher gegangen sind über diese bisherigen drei philosophischen Schulen, da kommt jetzt die vierte, er hat dieser sozusagen die Endstufe hinzugefügt, nämlich das Schubsen dann in die offene Weite, da wo man dann aufhört, philosophische Argumente zu verwenden.
Ja. Wie heißt der Mann?
Nagarjuna. 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 Großer indischer Philosoph.
Ja, die Tafel wohl, dann kann ich sie hinschreiben.
Ich kann hier auch mal ein Buch rumgeben. Das ist sein Hauptwerk, Mula Madhyamika Karika. Ja, die Verse über den mittleren Weg. Ich gebe das mal so rum, da kann man.
Das gibt es nicht mal in der Universität.
Gibt es nicht mal in der Universität?
Nee, haben die vieles nicht.
Das ist aber ein Standardwerk. Also das wäre ungefähr so, als hätte man Kants Kritik der reinen Vernunft.
Ich würde auch schon Protest schreiben.
Die Uni.
Also das ist...
Wann hat er nochmal gelebt?
Das ist jetzt 200 nach Christus.
200. 200 nach Christus, roundabout. Ja. Das ist nicht so ganz genau nachzuvollziehen, weil die Inder nicht so eine präzise Geschichtsschreibung haben. Ja. Und... du wirst ihn nachher ein bisschen eher im philosophisch-buddhistischen Kontext bringen und ich versuche ihn mal in einen modernen Kontext zu bringen. Wie würde Nagarjuna uns heute das erzählen, was er zu erzählen hatte? Und dazu habe ich den Schatz des Geistes mitgebracht. Und ich werde mit einer ganz anderen Figur anfangen, als jetzt erwartet wird. Ja. Also, ups, ja, kann man auch aufmachen, ist auch gut. Und ich bringe jetzt was völlig anderes. Ich bringe jetzt Hamlet, dritter Aufzug, erste Szene. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und ein paar Zeilen später kommt... Dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekanntem fliehen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen. Die angeborene Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt. Also, das Drama von Samsara, dass es keine richtige wirklich gute Lösung gibt, die keine Nebenwirkungen hat. Egal, welchen Gedanken wir fassen, egal, welche Lösung wir formulieren, egal, welche Formel wir anwenden, es passt immer nur bis zu einem gewissen Grad. Etwas, wo wir sagen, mit unseren Gedanken, mit unseren Konzepten, das funktioniert ganz und gar und durch und ohne Nebenwirkungen, das tut niemals. Also das Drama von Samsara ist, dass wir mit unseren Gedanken die Probleme nicht lösen. Und das Hauptproblem unserer menschlichen Existenz ist Leid überwinden und Glück erlangen. Das ist das Hauptthema. Und da hat Buddha schon in der ersten Lehrrede darauf hingewiesen, alle fühlenden Wesen leiden. Ja, wir leiden an Krankheit, wir leiden an Schmerzen, wir leiden an Verlust, wir leiden an Alter, an Tod. Und alle Versuche, unser Leiden zu überwinden, die machen es vielleicht besser. Ja, also wir leiden heute nicht mehr, wir sterben heute nicht mehr an Blinddarmentzündung, wir werden nicht mehr irre an Mittelohrentzündung. Aber haben wir das Drama des Lebens gelöst? Ja, selbst die, denen es richtig gut geht, ja, und für die meisten auf der Welt gehören wir Freiburger zu denen, denen es richtig, richtig, richtig gut geht, haben nicht das Gefühl, am Ende der menschlichen Möglichkeiten angekommen zu sein und das perfekte Glück zu haben. Also sieht man nicht so. Ne? Jeden Tag rennen Leute ins Kaufhof und Karstadt und denken, da müssen sie jetzt rein, um glücklich zu werden. Ja? Und andere machen alles mögliche andere, weil sie denken, sie sind jetzt gerade nicht glücklich und werden es bald werden. Funktioniert aber auch nicht. Also man kommt aus dem Kaufhof raus und wissen alle, wie wenig also oder wie viel das zum Glück beiträgt. Und das Gleiche für alle anderen Konzepte, mit denen wir arbeiten, ob es politische Konzepte sind, ob es soziale Konzepte sind, ob es pädagogische Konzepte sind, da kenne ich mich mit aus. Das ist so, wie Bertolt Brecht es so schön gesagt hat, ja, Mensch, sei mach ruhig einen Plan, sei ein großes Licht, mach noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht klug genug. Gut, und jetzt kriegen wir künstliche Intelligenz und alles Mögliche, aber hilft uns das? Bisher hat man nicht den Eindruck, dass uns sozusagen unsere Fähigkeit, mit Konzepten zu arbeiten, irgendwie an ein glückliches Ende bringt. Also ans Ende schon, aber an ein glückliches. Ja. Und so richtig zu Ende ist es ja auch nicht. Also früher hat man gedacht, Wissenschaft schafft Wissen und irgendwann weiß man dann mal alles. So im Ende 19. Jahrhundert war so die tolle Idee, die Physik hat es jetzt bald geschafft. Ja. Bald ist alles erforscht und dann haben wir 20 Bände, die physikalische Welt, und da steht alles drin. Ja. Auch nicht aufgegangen. Ja. Also irgendwas ist mit der Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, unbefriedigend. Ja, so unsere Fähigkeit, mit Konzepten zu arbeiten, führt nicht zum gewünschten endgültigen Erfolg. Also es führt schon zu Erfolgen, wir werden besser, ja, die Autos fliegen nicht mehr so oft aus der Kurve wie früher und so weiter, aber so, dass wir Leid überwinden und glücklich werden, tut nicht. Also wir sind da irgendwie auf dem Holzweg. Und warum ist es so? Ja. Und da ist interessant, was wir schon untersucht hatten, nämlich, dass die Konzepte, also unsere Fähigkeit, unsere Erlebnisse zu Begriffen zu abstrahieren, Zusammenhänge herzustellen und so weiter, dass das mit der wirklichen Welt nichts zu tun hat. Ja? Und darauf kommt Nagarjuna an, sozusagen uns den Versuch aus den Händen zu schlagen, mit Konzepten Glück zu erlangen, mit Konzepten eine endgültige Lösung zu finden. Die Konzepte werden immer scheitern. Und das hört sich jetzt so programmatisch an, aber wir werden am Ende des Abends quasi die Konzepte aus der Hand geschlagen haben, also nichts mehr haben. Aber was haben wir dann stattdessen? Das wäre ja die interessante Frage. Wenn die Konzepte nichts taugen, gibt es dann was anderes, was taugt? Weil nur mit leeren Händen da stehen wir auch doof. Ne? Das ist immer die Rede von Leerheit im Buddhismus, aber so ganz mit leeren Händen, das wäre nicht die buddhistische Idee. Ne? Also das Ziel ist ja immer noch Glück erlangen und Leid überwinden. Mit den Konzepten. Sein oder nicht sein, das sind ja so klassische Konzepte. Ja, entweder eine Sache ist oder sie ist nicht. Und damit fängt Nagarjuna an. Ja, die ersten Zeilen in diesem Werk da, Mula Madhyamika Karika, da geht er auf diese Frage ein, sein oder nicht sein. Ja, also gibt es die Welt, gibt es die Phänomene, gibt es sie nicht? Und da sagt er, noch nie hat jemand beobachtet, dass etwas aus etwas anderem entstanden ist, aus sich selbst entstanden ist aus sich selbst und anderem oder weder aus sich selbst noch aus anderem entstanden ist. Batsch. Dieser Satz ist ein buddhistisches Universalwerkzeug, um alle Konzepte auszuhebeln. Ja, es ist sozusagen die Antikonzept-Brechstange. Und da gibt es einen Fachbegriff für, das heißt Tetralemma. Wir kennen das Dilemma, sein oder nicht sein. Das Tetralemma fügt dem noch zwei weitere zu, sein oder nicht sein, das ist das Dilemma. Vielleicht sein und nicht sein oder weder sein noch nicht sein. Das sind so die vier Möglichkeiten. Und bei allen vier sagt Nagarjuna, das funktioniert nicht. Sein funktioniert nicht, nicht sein funktioniert nicht. Weder sein noch nicht sein funktioniert aber auch nicht. Und sein und nicht sein funktioniert schon gar nicht. Und da gehen wir jetzt kurz durch, damit wir das begreifen. Und wenn es dann so wirklich im Hirne so Knack macht dann und so Raum entsteht und Schwindel, dann hat man es verstanden.
Ich sag's mal, wie das heißt.
Tetralemma. Also nicht Dilemma und nicht Trilemma, sondern Tetralemma. Das ist sozusagen die buddhistische Antikonzept-Brechstange. Ja. Und mit der arbeitet Nagarjuna. Und er hat sozusagen noch was ganz Feines dazu eingeführt, nämlich die Unbesiegbarkeit in der buddhistischen Debatte. Wenn man den Hebel des Tetralemma, also diese Brechstange des Tetralemma ansetzt, dann kann man in der buddhistischen Debatte nicht mehr widerlegt werden. Und warum? Er sagt, ich behaupte gar nichts. Ich zerstöre nur alle Behauptungen. Und da ich selber nichts behaupte, kann man mich nicht widerlegen. Man kann nur versuchen, Behauptungen aufrechtzuerhalten und gegen dieses Tetralemma zu verteidigen. Aber da wäre ich mal gespannt, wer da kommt und eine Behauptung aufstellen kann, die man mit dem Tetralemma nicht aushebeln kann. Ja? Und wie machen wir das mit dem Sein? Ja? Also erste Behauptung, da ist etwas. Also da ist eine Klangschale. Ja? Und das haben wir natürlich hier auch schon ausführlich philosophisch untersucht. Klangschale ist erstmal nur ein Konzept, aber gut, da ist auch ein Phänomen, da ist etwas, das fühlt sich an, das klingt, das macht Phänomene. Ja? Wir haben das genannt, ein funktionierendes Phänomen. Aber ist das? Ja? Und da gibt es jetzt zwei Untersuchungen zu. Das eine ist die Untersuchung, dass es aus vielen Phänomenen zusammengesetzt ist, also nicht sich selbst. Die andere Untersuchung ist, dass es nicht dauerhaft existiert. Ja? Es verändert sich in jedem Augenblick. Ja? Es ist nicht jetzt die gleiche Schale wie vor einer halben Stunde. Das scheint zwar so zu sein, aber wenn wir da genau hingucken, dann sehen wir, dass an der Oberfläche chemische Prozesse stattgefunden haben. Da hat sich was verändert. Wenn man sich da die subatomaren Phänomene anguckt, da tut sich die ganze Zeit was. Man kann nicht sagen, die Schale ist, ja, sondern die ist in jedem Augenblick eine andere. Ja. Heraklit hat es so schön zusammengefasst, da fließt was. Ja. Oder Alan Watts hat modern gesagt, eigentlich kann man nicht sagen, die Schale ist, sondern es schalt. Ja, also in jedem Augenblick ist da was, was wir Schale nennen, aber das ist in jedem Augenblick anders. Also das schalt so vor sich hin. Ja, also die Schale ist, kann man nicht sagen. Der Begriff Sein ist, als würde man so ein Foto machen, so ein Blitzlichtfoto von einem Augenblick und sagen, so, das ist jetzt. Das funktioniert aber nicht. Die Phänomene sind nicht so, dass sie sind, sondern sie sind nur für einen Augenblick und dann ist es anders und danach wieder anders und so weiter. Und das andere ist, dass es auch nicht aus sich selbst heraus entsteht. Also Schale würde ja bedeuten, dass es irgendwie die Manifestation von etwas Wirklichem ist, aber da kommt ja nur alles Mögliche zusammen und wird auch wieder auseinandergehen. Ja? Und also wir hatten hier schon Leute zu Besuch, die haben hier so rumgeguckt, nicht wow, wie schöne Tankers, sondern wie viel kriege ich beim Altmetallhändler dafür? Ja? Gab's schon. Und dann wurden hier Dinge entführt und sind beim Altmetallhändler gelandet. Und der hat natürlich weder die Wertschätzung für Klangschale, sondern der sieht da nur das Material. Und plötzlich wird hier raus, was weiß ich, drei Felgen für einen alten Fiat oder sowas, ja. Kann man ja umgießen oder umhämmern oder was, ja. Also dann hört die Schale auf, dann ist vorbei. Ja? oder umgekehrt, das Material, aus dem sie ist, das kommt irgendwo her und das Wissen, das Handwerkliche kommt irgendwo her und so weiter und so weiter. Also da ist nichts, was dauerhaft Schale ist, sondern das ist zusammengekommen aus Ursachen und Bedingungen. Die Ursachen und Bedingungen halten das eine Weile aufrecht und dann führt es aber auch dazu, dass es sich irgendwann wieder in offene Weite auflöst. Ja, also man kann nicht sagen, die Schale ist.
Ja. Ja. Kurzer Einwand, warum sollte Sein nicht zusammengesetzt und veränderlich sein?
Also wenn man sagt, man kann nicht sagen, dass es ist, sondern es ist immer nur ein Augenblick, dann gilt das Gleiche für uns und für alle anderen Phänomene. Und damit ist eigentlich kein Problem. Aber so gehen wir mit den Dingen nicht um.
Aber es ist eine Frage, was man unter Sein wirklich versteht.
Innerliches,
zusammengesetztes Etwas, nämlich kann ich Sein nennen.
Ja, dann ist aber klar, dass es eine Zuschreibung ist. Es ist ein Hilfskonstrukt. Es hat aber nichts mit der Wirklichkeit des Phänomens zu tun.
Aber von etwas.
Ja, von etwas. Aber was ist denn etwas? Also allein der Begriff etwas assoziiert, dass da eine Dauerhaftigkeit oder eine Substanzhaftigkeit ist.
Ja, kurz was dazu sagen. Dieselbe Diskussion ist ja auch im Abendland geführt worden, in der abendländischen Philosophie, also vor allem der griechischen Philosophie. Und interessanterweise zur gleichen Zeit, wie der Buddha gelebt hat, exakt zur selben Zeit, gab es einen Philosophen in Süditalien, der hieß Parmenides, also einen griechischen Philosophen in einer griechischen Stadt. Und Parmenides hat einen Text verfasst, der heißt Über die Natur. Der ist nicht lang, ein paar Seiten. Und da hat er sich Gedanken gemacht über das Sein. Ja. Und da behauptet er, erstens, wir können nur denken über das, was ist. Über das, was nicht ist, können wir nicht nachdenken. Und diese Aussage hört sich zunächst mal logisch an, aber wenn man sie genau untersucht, ist es nicht aufrechtzuerhalten. Aber lassen wir das mal so. Also das war für ihn der Ausgangspunkt. Und dann hat er gesagt, weil wir nur nachdenken können über das, was ist, also über das Sein, muss dieses Sein auch immer sein. Also ein Sein kann nur Sein sein, wenn es immer Sein ist. Ja, wenn es mal nicht mehr ist, dann ist es ja nicht mehr Sein. Ja, dann ist es nicht Sein. Also muss das Sein ein immer Sein sein, damit es ist. Ja? Und dann sind wir nämlich genau bei dem Problem. Und das Interessante ist, na klar, Schunar kannte wahrscheinlich die Griechen nicht. Und auch nicht den Parmenides. Aber in Indien war genau die gleiche Diskussion. Und er hat gesagt, diese Aussage, dass es ein Sein gibt, das immer ist, das ist völlig absurd, denn so ein Sein kann nicht existieren. Denn dann gibt es praktisch überhaupt gar keine Veränderung, ja. Also etwas, was immer gleich ist, das ist, das hat keinen Anfang und kein Ende, ja. Das hat aber auch keine Veränderung und etwas, was sich nicht verändert, kann ich auch nicht wahrnehmen. Gut, das ist jetzt alles ein bisschen schwierig.
Aber, ich finde es auch nicht stringent, also nicht unbedingt nachvollziehbar, die Argumentation.
Ja, Moment.
Aber, aber das dieses ist immer stört mich da genauso wie.
Ja, aber
das, nein, das beinhaltet das der Begriff
aus
schon.
Aus dem Begriff hervor, wenn du den Begriff ernst nimmst von einem Sein, dann muss es immer sein.
Warum?
Nein. Weil es der Begriff sagt.
Ja, ich denke, das Problem
ist weg.
Bitte?
Ich meine, ich bin jetzt, aber wenn ich tot bin ich nicht mehr da. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht bin.
Jetzt? Ja, dann beziehst du das nur auf das Jetzt.
Aber wie kurz ist es?
Der Begriff Sein, der bezieht sich doch nicht auf das Jetzt, sondern der bezieht sich auf immer. Sein muss immer sein.
Das Problem ist, glaube ich, das kommt immer wieder auf dieses Problem, dass wir heute in normalen Sprache einen anderen Begriff von Sein haben. Sein ist da nicht gebunden daran, dass es ewig ist. Jeder weiß, das Auto ist in ein paar Jahren kaputt, ein Haus ist irgendwann kaputt. Ja. Eine Kleidung ist jetzt, aber in ein paar Jahren ist er halt nicht mehr und wir haben kein Problem mit dieser Art von Sein. Jetzt der Begriff eines Seins, der beansprucht, ewig zu sein, den haben wir eigentlich gar nicht.
Nehmen wir Nagarjuna für genau das Problem. Wie kurz ist denn jetzt? Ja, wie kurz, genau. Was macht Nagarjuna mit dem Jetzt? Nagarjuna sagt, also wir können das Jetzt so kurz definieren, wie wir wollen. Es ist wieder nur ein Begriff. Der Begriff Jetzt, da gibt es keine Entsprechung von in der Realität. Weil jedes Jetzt wäre wieder zusammengesetzt. Es hätte einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und wäre sozusagen wieder nur ein Konzept von etwas. Ja, was ist denn wirklich, wirklich? Ja, und das Problem ist, dass alle unsere Begriffe, alle unsere Konzepte wie Momentaufnahmen sind, die so tun, als gäbe es ein definierbares Jetzt. Wenn wir gucken, was wirklich, wirklich ist, dann können wir es mit Worten nicht beschreiben. So dieses, wie soll man sagen, dieses beständige Fließen, Verändern. Ja, also zu sagen, es schalt oder es Michaelt oder es Johannist, ja, käme ihm schon näher. Ne? Aber dann würde immer noch die Frage sein, was ist denn Johannes oder was ist Schale? Ja? Das Problem ist, dass wir mit den Konzepten die Wirklichkeit nie richtig treffen, also was wirklich wirklich ist. Und da und deswegen quält uns Nagarjuna mit dieser Analyse, damit wir begreifen, mit Begriffen dürfen wir uns nicht zufrieden geben, wenn wir erkennen wollen, was wirklich, wirklich ist. Wir werden es mit Begriffen nicht hinkriegen. Deswegen wird es am Ende die Philosophie nicht bringen. Weil die Philosophie braucht immer Begriffe. Auch die buddhistische Philosophie kann am Ende nur uns sozusagen über die Kante schubsen, wo wir aufhören mit Begriffen und uns wagen in das Wahrnehmen von dem, was wirklich, wirklich ist, jenseits von Begriffen. Wir brauchen trotzdem vorher die Analyse, damit wir in diese Erfahrung von dem, was wirklich wirklich ist, uns nicht wieder mit Begriffen sozusagen vorschnell zufrieden geben. Ja? Also Nagarjuna ist sozusagen das Heilmittel gegen die Gewohnheit, sich mit Begriffen zufrieden zu geben. Zu glauben, mit Begriffen wäre es zu retten. Ja? Wenn man es in Worte fassen kann, ist es falsch. Ja, das wäre sozusagen die Quintessenz von Nagarjuna. Wenn man es in Worte fassen kann, ist es falsch.
Ja. Aber wir brauchen den Begriff, um uns überhaupt anzunähern.
Ja, oder? Ja, genau. Und deswegen ist es erlaubt, mit Worten zu arbeiten. Deswegen hat buddhistische Philosophie ihre Berechtigung. Und deswegen wird auch in buddhistischen Kursen gequatscht. Ja? Aber immer mit dem Ziel, die Begriffe sind wie die Finger, die auf den Mond zeigen. Und irgendwann muss man mit dem Augen weg von den Fingern hin auf den Mond. Ja? Und Nagarjuna ist jetzt der, der rumgeht und überall auf die Finger schlägt, damit wir endlich dann auf den Mond gucken.
Ne? Ja, das ist aber letztendlich eine spirituelle Erfahrung.
Dann. Ja, natürlich.
Jenseits im Grunde genommen der Begriffe.
Ja, du sagst es.
Es ist natürlich dann die Sache. Ne? Das ist eine erfahrbare Sache für jeden.
Ja.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber höchst subjektiv dann wahrscheinlich.
So subjektiv gar nicht, weil tatsächlich seit 2500 Jahren beschrieben wird, wie es erlebt wird. Und was dabei hilft und was dabei nicht hilft und welche Probleme auftauchen, welche Krisen auftauchen und welche Mittel dagegen helfen. So subjektiv ist es gar nicht. Aber natürlich ist es subjektiv in dem Sinne von, ich kann mich jetzt hinsetzen und meditieren. Und was erleben und dass du mir dabei zuguckst, hilft nicht. Na, du musst selber hinsitzen und meditieren und es gibt wenige Situationen, das ist, wenn große Lehrer so eine Übertragung geben, eine Einweihung geben. Dann kriegt man das schon mal sozusagen wie so per USB-Kabel so eine Übertragung. Ne? Das gibt's, aber das sind besondere Situationen, die auch extra dafür arrangiert werden und man muss es dann trotzdem selber noch machen. Ne? Also es hält nicht so lange. Ne? Ja. Also wieder zurück, wir waren bei dem ersten der vier logischen Äste, nämlich mit dem Sein. Ja? Also diese Idee von Sein führt in die Irre. Die Phänomene sind nicht so in dem Sinne, wie wir sagen, sie sind. Ja? Also so diese Blitzlichter von da ist was, das sind Behelfskonstrukte. Ja, mit denen kann man zum Edeka gehen und den Einkaufszettel abarbeiten und so weiter. Das kann man alles machen. Aber für letztendliches Glück und für das Überwinden von Leid helfen die nicht weiter. Jetzt kommt das Zweite, das Nichtsein. Also, wenn die Dinge nicht sind, dann sind sie vielleicht nicht. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort, die in jedem Zen-Kloster praktiziert wird. Wenn der Schüler kommt zum Meister und sagt, jetzt habe ich gemerkt, die Phänomene gibt es gar nicht, dann kriegt er die Klangschale in den Kopf geschmissen. Und augenblicklich ist man geheilt vom Nihilismus. Ja? Also, das ist einfach Quatsch. Ja? Also, wir erleben was. Ja? Und das ist auch nicht völlig beliebig, was wir da erleben. Da gibt es tatsächlich Bedingungen, Ursache und Wirkung. Ja? Also wenn alles egal wäre, wenn nichts gelten würde, dann würde kein Bauer sich die Mühe machen, Reiskörner zu pflanzen, um hinterher Reis zu ernten. Es wäre viel billiger, Kieselsteine zu säen und zu hoffen, dass hinterher Reis draus wird. Ja? Also, dass da nichts ist, ist Quatsch. Ja? Die Nihilisten sind einfach Idioten. Ja? Also, so einfach kann man das zusammenfassen. Es wird philosophisch ein bisschen komplexer ausgedrückt, aber das reicht für heute Abend. Dazu eine Frage?
Nochmal kurz zu dem von vorher zurück, welches Sein man untersucht. Mhm. Man will ja einen Erkenntnisgewinn haben, also irgendwas rausfinden, auf das man sich verlassen kann. Mhm. Wenn man sagt, man redet über ein Sein, was sowieso nicht immer Sein bedeutet, dann hat man diese Art von Erkenntnisgewinn mit dem Gedankensystem, was man sich da aufbaut, überhaupt nicht. Also dann ist die ganze Übung eigentlich sinnlos. Wenn man nur ein Sein untersucht, was vergänglich oder nicht immer Sein heißt, dann findet man keine dauerhafte Erkenntnis, die man damit versucht zu finden eigentlich. Oder?
Mhm. Der Punkt ist, dass man sozusagen zu früh aufhört, man springt zu kurz. Ja. Und deswegen ja die Frage, wie kurz ist jetzt? Ja.
Aber nochmal, um das mit dem Nichts zurückzunehmen. Ja. Georg Büchner sagt, etwas kann nicht zu nichts werden. Ich bin etwas, also kann ich nicht zu nichts werden. Mhm. Man kann ja auch nicht sagen, ich bin ein Körper, aber wenn ich sterbe, werde ich zu nichts. Mhm. Weil mein Körper wird verwest und wird zur Erde. Deswegen ist er immer noch, aber er ist etwas anderes. Mhm. Deswegen bin ich aber irgendwo dann trotzdem noch, ist nur die Frage, ob ich das dann noch bin oder ob das einfach nur mein Körper ist.
Also da, es wird etwas erlebt.
Ja.
Ja, und wenn wir vorhin von diesem Fluss sprachen, ja, von diesem, es schalt, ja, dann ist da sozusagen ein Ursache-Wirkungskontinuum. Ja, die Schale von 20 Uhr ist Ursache dafür, dass es jetzt um 20.44 Uhr eine Schale gibt. Es ist nicht die gleiche, aber die Schale von 20 Uhr ist Ursache für diese Schale. Ja, die ist die Wirkung von der Schale um 20 Uhr. Allerdings ist da auch nicht sozusagen eine Eigenidentität drin. Denn wie die Schale von 22 Uhr ist, kann man jetzt noch nicht wissen. Wenn da aber ein Eigenwesen der Schale wäre, dann würde dieses Eigenwesen sich ständig reproduzieren. Und dann wäre jetzt schon festgelegt, was die Schale um 22 Uhr ist. Das ist es aber nicht. Ja? Also angenommen, unser Buddha-Hund kommt rein und braucht dringend was zu trinken. Ja? Dann schüttet Johannes seinen Tee hier rein und der Buddha-Hund kommt schlabbern. Und schon hat sich was verändert, was jetzt nicht voraussehbar ist. Ja? Oder wenn hier unser Putz da von oben runterkommt, da kommen ein paar Dellen rein, die jetzt nicht voraussehbar sind. Ja, also es ist offen, wie die Schale um 22 Uhr ist. Ob sie überhaupt noch gibt um 22 Uhr, ist auch offen. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, aber keine Determiniertheit.
Ja, aber irgendwas ist sie ja.
Ja, genau. Das ist, das wäre...
Nur im Moment.
Ja?
Nur im Moment.
Ja, nur im Moment. Also es gibt so einen Satz, der die spätere, die Shantung-Schule so schön trivial zusammenfasst. Irgendwas ist immer. Das stimmt auch. Ja? Also... Wenn man sagt, das Nichtende Nichts, das gibt es ja in der Philosophie auch, dann wäre man sozusagen bei der Verabsolutierung der Leerheit. Also Leerheit, dass da also etwas an sich nicht ist. Aber das wird von Nagarjuna für Unsinn gehalten. Ja? Also die Leerheit ist selber leer. Die Leerheit ist selber leer bedeutet, es gibt nichts, wo man sagen könnte, dass das Oder sagen wir so, es gibt kein definiertes Nichts, sondern es gibt da eine Offenheit. Was die Schale um 22 Uhr ist, ist offen, aber dass um 22 Uhr gar nichts ist, das ist ausgeschlossen. Ja? Irgendwas wird sein. Hilft es?
Ja.
Ja, genau. Aber damit haben wir sozusagen das Nichtsein ausgeschlossen. Und da stammt übrigens ein Satz vom viel späteren Philosophen und Mahasiddha Saraha. Die Anhänger der Substanz sind wie Kühe, also die glauben, die Dinge sind wirklich. Die Anhänger der Leerheit sind noch schlimmer, also die von einem nichtenden Nichts ausgehen. Ne?
Dann erkannt schon er auch schon.
Ja, er sagt, glaube ich, die sind unheilbar oder so. Ne?
Genau, die an die Leerheit, oder an das Nichts glauben, nee, an die Leerheit glauben, die sind unrettbar.
Ja. Ja. Und jetzt kommt die dritte Variante, die Dinge sind und sind gleichzeitig nicht. Und da hat Nagarjuna eine einfache Antwort drauf, indem er sagt, also jetzt hat man die logischen Fehler von beiden Ideen, also hat man die Fehler verdoppelt. Zu sagen, die Dinge sind und sind nicht gleichzeitig, also hat man zweimal, die Fehler vom Nichtsein hat man und die Fehler vom Sein hat man auch. Also funktioniert nicht. Die Dinge sind weder noch sind sie nicht. Ja? Also das führt dann sozusagen ins konzeptuelle schwarze Loch. Ja? Also unsere Konzepte können nur dualistisch arbeiten. Ja? Also wie soll denn ein Zustand sein von sind, weder sind noch sind nicht? Also das lässt sich konzeptuell nicht fassen. Ja. Die ganze Untersuchung wiederholt er dann nochmal am Beispiel von Ursache und Wirkung. Ja. Also entstehen die Dinge aus sich selbst heraus, entstehen sie aus etwas anderem, entstehen sie aus sich selbst und anderem oder weder aus sich selbst noch aus anderem. Wer das Gefühl hat, das Tetralemma noch nicht verstanden zu haben, für den können wir den zweiten Durchgang machen. Ich will aber nicht quälen und langweilen. Wie ist da... Die Position, also kräftig nicken heißt, ich habe es verstanden, Kopfschütteln heißt, nee, ich habe es noch nicht verstanden.
Ich habe noch nicht, nicht verstanden, mit diesem etwas kann nicht aus etwas anderem entstehen, weil die Dinge verändern sich ja und sind ständig im Wandel, dann entsteht ja etwas,
was okay, gehen wir es durch, genau, das ist ja die Frage. Ne? Also vier Möglichkeiten, etwas entsteht aus sich selbst heraus. Da sagt Nagarjuna, dann würde es sich ja immer nur selbst reproduzieren können. Und wir nehmen mal Beispiele aus der Biologie, das ist am einfachsten. Eine Eiche entsteht nicht aus sich selbst heraus. Eine Eiche entsteht aus einer Eichel, das ist nicht sie selbst. Plus Wasser, Boden und so weiter, Licht. Also, jetzt kommt zweite Möglichkeit. Eine Eiche entsteht aus etwas anderem. Ja. Und das ist aber, geht logisch auch nicht auf, weil es braucht die Eichel, aber die wird nicht unbedingt eine Eiche, wenn da nicht Wasser und Luft und Boden und verschiedene Bedingungen dazukommen, Sonnenlicht und was weiß ich. Aber auf der anderen Seite, aus Sonnenlicht, Boden und all den Bedingungen entstehen nicht nur Eichen, sondern da entsteht auch Kohlrabi und was weiß ich, ja. Also, und es ist offen, ja. Also, zu sagen, die Dinge entstehen aus was anderem, ist auch falsch.
Das ist richtig, nur ist nicht determiniert, was daraus entsteht.
Genau. Es ist offen. Aber eben, deswegen kann man nicht sagen, aus sich selbst oder aus anderem. Ne? Das ist jetzt die nächste. Es entsteht sowohl aus sich selbst als auch aus beidem. Ne? Und da sagt Nagarjuna, da macht man beide Fehler gleichzeitig. Ja? Man sagt, es reproduziert sich selbst. Und das stimmt aber nicht. Die Eiche reproduziert sich nicht selbst, sondern die Eiche ist am Tag 1 anders als am Tag 2, als am Tag 3. Es ist nicht die gleiche Eiche. Ja? Und es entsteht aus anderem, also da kommen zwar Einflüsse, ja? Aber wie weit ist, also nehmen wir unseren eigenen Körper, ja? Und so, um die Fehlerhaftigkeit von Begriffen, Leber, drinnen oder draußen. Ja? Und das sind alles so Definitionen, die nicht dauerhaft gültig sind. Denn da ist etwas, wo wir jetzt sagen, Leber drinnen und zwei Stunden später ist es aber draußen und anderes ist jetzt draußen, zwei Stunden später ist es drin. Und jetzt sagen wir nicht Leber dazu, aber in zwei Stunden sagen wir Leber und in vier Stunden sagen wir nicht mehr Leber dazu. Ne? Also die Phänomene sind einfach offener, als unsere Begriffe es glauben machen. Unsere Begriffe versuchen, die Phänomene zu definieren, einzufrieren, einzugrenzen, abzugrenzen. Das sind sie aber nicht.
Ja, aber der Arzt wirkt ja ein, ganz gezielt, der Arzt.
Jetzt. Ja, ja, klar.
Na, in eine organische Sache. Also er kann ja.
Aber es ist ein gutes Beispiel. Die Ärzte arbeiten mit Konzepten und die erzeugen Wirkungen. Aber jede Wirkung hat Nebenwirkungen. Und die kennt man am Anfang mitunter nicht mal. Selbst wenn man sie kennt, kann man sie immer noch nicht verhindern. Und das hat damit zu tun, dass die Konzepte eben nur begrenzt weit reichen. Die Konzepte erfassen niemals das, was wirklich ist, sondern immer nur Teile davon. Und das, was sie nicht erfassen, haben sie nicht im Griff. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das gilt gerade bei den Ärzten. Ne? Und das liegt daran, dass die Konzepte eben nicht genau treffen. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht gut genug sind, sondern es wird nie gut genug sein. Weil die Konzepte eben nicht die Wirklichkeit sind.
Ja? Ja. Ich finde aber, diese These entsteht aus sich selbst und etwas anderem kommt am nächsten, weil es ist da die Eiche, dann kommt Wasser und Erde dazu und dann steht die Eiche raus. Und wenn die Eiche nicht gleich bleibt, dann geht entweder was weg von ihr oder es kommt noch was dazu. Also entweder kommt wieder was anderes dazu oder sie verliert was. Aber es ist schon, passt noch alles bis jetzt zu dem aus sich selbst und etwas anderem.
Sagen wir, es ist so eine Soße, die man sich da mischt. Aber wenn es entsteht aus sich selbst nicht passt und es entsteht aus anderem nicht passt und dann mischt man das beide zusammen, dann bleiben die logischen Fehler ja erhalten.
Ja, das habe ich schon verstanden. Ne?
Und, aber wenn, ja, meinetwegen, ein Kind entsteht aus der Vereinigung von Mann und Frau, also ich weiß nicht, da kann man, das stimmt doch, oder? Also die beiden zusammen und das Kind entsteht.
Da wäre jetzt aus buddhistischer Sicht noch zu fragen, machen die Eltern jetzt das Kind oder macht Samen und Eizelle das Kind oder wer macht eigentlich das Kind? Die Gurken, die Frau dann isst, zusammen mit Marmelade, während sie schwanger ist, wo kommt das Bewusstsein her? Ne?
Das Kind macht sich selbst. Das will buddhistisch gesehen kommen.
Ja, ja, also das Problem ist, dass wenn man aussagen will, was wirklich, wirklich ist, dann treffen die Worte es niemals richtig. Das ist das Problem. Sie sind Annäherungen. Ja, und die Annäherungen helfen uns im Alltag.
Aber,
ne? aber um sozusagen genau auf den Punkt zu kommen. Und darum geht es ja am Ende. Ja, wenn wir merken, mit unseren konzeptuellen Versuchen, Glück zu erlangen, erreichen wir immer wieder Nebenwirkungen, die wir nicht gewollt haben, und die Wirkung kommt gar nicht so, wie wir sie gewollt haben. Ja? Darum geht's. Ne? Also klar ist es nützlich, Konzepte zu haben, um Computer zu bauen. Es ist nützlich, Konzepte zu haben, um sich die Wohnung einzurichten. Es ist nützlich, Konzepte zu haben, um Geld zu verdienen. Aber weder Wohnung einrichten, noch Computer bauen, noch was habe ich gesagt? Wohnung einrichten, Computer bauen, irgendwas Geld verdienen, führt zu letztendlichem unerschütterlichen Glück. Ne? Also wir bleiben immer in dem shakespeareschen Dilemma stecken. Ne? Dass wir, also die Frage, die er hier stellt, sollen wir das, was uns gerade zum Leiden bringt, ertragen und was ändern? Oder haben wir Angst vor der Veränderung und ertragen lieber das, was wir jetzt leiden? Das war ja das Drama hier. Ne? Oder konkret Hamlet, der da in alle möglichen Mordkomplotte verstrickt ist, soll er jetzt Rache üben, soll er nicht und so weiter. Ne? Also wir kommen aus dem Dilemma der Konzepte nicht raus, indem wir die Konzepte verfeinern. Darum geht's.
Weil Konzepte immer begrenzt sein.
Genau, müssen. Genau.
Und die Existenz oder die Nicht-Existenz oder das Glück, das wäre sozusagen unbegrenzt.
Oder es ist grundlegend offen, genau.
Ansatzweise eben
genau.
Beschreiben.
Ja.
Oder
Ja, das, was wirklich, wirklich ist, das, was wirklich, wirklich geschieht, ist grundlegend offen. Ja. Die Klangschale ist grundlegend offen, der Geist ist grundlegend offen. Und das kriegt man mit Konzepten nicht gefasst.
Ja. Also ich würde sagen, dass die Konzepte an sich problematisch sind, das ist klar. Aber eine Argumentation, die ja nun letztlich auch vollkommen konzeptionell ist, wenn man jetzt, die ist eigentlich auch fragwürdig, oder? Die zieht sich ja selbst im Grunde den Boden weg.
Genau das macht Nagarjuna. Er fährt wie so ein kleiner Junge mit Matchbox-Autos, die alle gegeneinander, bis sie alle kaputt sind.
Ja, nein, aber mit einer Stringenz oder mit einer logischen Zwangsläufigkeit, und die würde ich bezweifeln. Oder die ist mir nicht schlüssig.
Lass uns doch mal so. Lass mich mal
ich übergebe
versuchen, mal. Versuchen, das Ganze noch ein bisschen anders herzustellen. Also vorhin nochmal zu Nagarjuna selber. Er war also ein Inder. Er hat ungefähr im 2. Jahrhundert nach Christus gelebt. Wir wissen es sehr ungenau, weil zu der Zeit in Indien die Geschichtsschreibung war ziemlich unterbewertet. Ja. Und er hat ziemlich wahrscheinlich in Südindien gelebt, also ist in Südindien aufgewachsen. Und ist dann nach Nordindien, wo so die großen philosophischen Zentren oder Universitäten war, gezogen und hat da seine Lehre vorgetragen. Mehr wissen wir über ihn nicht. Also, oder vielleicht noch das eine, ja, dass er, das ist aber eine lustige Anekdote, er hat, glaube ich, eine von dem König, eine seiner, aus dem Harem, einer seiner Lieblingsfrauen, mit der hat er sich eingelassen. Ja. Und darauf wurde er ins Gefängnis gesteckt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte ausging. Also jedenfalls, er hat dann beschlossen, Mönch zu werden. Um auch nicht nochmal in so eine Falle reinzutreten. Ja. Aber gut, es ist relativ nebensächlich. Nagarjuna heißt übrigens, Naga heißt die Schlange. Deswegen wird er mit so einer Schlange dargestellt. Juna weiß ich jetzt nicht mehr genau, was das heißt. Ja, aber jetzt zu seiner Philosophie. Es gab im 20. Jahrhundert einen bedeutenden Philosophen in Wien, der hieß Ludwig Wittgenstein. Und der hat in der ganzen abendländischen Philosophie eine unglaubliche Revolution durchgeführt, indem er gesagt hat, er war kein ursprünglicher Philosoph, er hat nicht Philosophie studiert an der Uni, sondern er war gleichsam Dilettant oder Laien. Und das sind immer die Besten, wie Nietzsche auch. Ja. Und er hat gesagt, Leute, alles, worüber ihr euch da die Köpfe zerstreitet, ist im Grunde alles nur ein Spiel. Die ganzen Probleme der Philosophie sind nur Sprachprobleme. Ja? Ihr schlagt euch nur mit Begriffen und mit Worten rum und mit den Gesetzen und der seltsamen Logik und Grammatik der Sprache. Also eigentlich sind alle philosophischen Probleme eigentlich grammatische Probleme. So weit ist er gegangen, ja. Und genau das Gleiche hat Nagarjuna gesagt. Das war das eigentlich, was er kritisieren wollte. Nämlich die Unzulänglichkeit der Sprache erstens, dass wir nicht mit Konzepten wirklich die Dinge beschreiben können, wie sie sind. Also nur als Beispiel, als anderes Beispiel, jeder von euch hat schon mal einen Apfel gegessen. Kann mir einer von euch erklären, wie ein Apfel schmeckt? Wie schmeckt ein Apfel? Scheitern wir völlig. Es ist nicht möglich. Keiner kann sagen, wie ein Apfel schmeckt. Aber jeder hat schon einen geschmeckt. Ja. Die Sprache versagt total. Und so ist es mit unzähligen Dingen. Ja. Kirschen oder was weiß ich, was es alles gibt. Und erst recht scheitern wir, wenn wir dann irgendwelche Früchte beschreiben wollen, die man in Thailand oder in Brasilien kriegt, die wir hier überhaupt nicht kennen. Ja, dann kannst du gar nicht. Du kannst nur sagen, ja, hier, da ist es. Beiß mal rein. Und dann weißt du, wie es schmeckt, ja. Und so ist es grundsätzlich mit allem. Die Sprache kann die Wirklichkeit nicht beschreiben. Sie kann nur andeuten oder darauf hinweisen oder kann drumherum reden, ja, so rumschwafeln. Und wenn wir eben zum Beispiel sagen, das ist, dann ist es auch nur ein Drumherum-Gerede, denn es heißt eigentlich nur, da ist was vorhanden, ja, wir sehen irgendwas oder wir haben mit irgendwas zu tun. Also das Wort ist, ist einfach wird missverständlich gebraucht in unserer Sprache. Wir meinen eigentlich, wenn wir im Alltag von da ist doch was, da ist die Brille oder so, dann meinen wir sprachlich etwas, da ist halt was da, ja, was ich irgendwie sehen oder wahrnehmen kann. Aber das Wort ist oder sein, das Sein sagt eben was anderes aus, nämlich eine ganz radikale Aussage. Und das haben alle Philosophen, das haben die Griechen so erkannt, das haben die Inder erkannt, dass Sein nur Sein sein kann, wenn es immer Sein ist.
Das ist ja etwas Festes, das ist nicht Werden.
Es kann nicht, das Sein kann nicht werden und es kann aber auch nicht Nicht-Sein sein, dann ist es kein Sein mehr. Ja? Also Sein kann immer nur Sein sein, wenn es immer Sein ist. Ja?
Und genauso mit dem Nicht-Sein akzeptieren diese...
Was?
Würde das Wittgenstein so akzeptieren?
Ja, Wittgenstein würde sagen, ihr seid auf die Sprachlogik reingefallen. Nämlich, weil das Sein ist ein Substantiv.
Aber die Sprache kann man nicht nur so verurteilen, finde ich jetzt persönlich, als immer zum Irrtum führend.
Das habe ich nicht gesagt. Nee. Ich zitiere jetzt Wittgenstein.
Ja,
ich zitiere Wittgenstein.
Die kann also sehr genau. Zum Beispiel beim Wort Enttäuschung. Ja?
Ja,
ich bin enttäuscht und so weiter.
Ja.
Dann ist das erste Wort das wie negativ. Aber eigentlich ist das eine Glückssache, enttäuscht zu sein, weil die Täuschung aufgehört hat.
Ja, natürlich. Ja?
Also die Täuschung ist weg, man ist enttäuscht, Mensch, toll. Ja? Ich habe mich geirrt, irgendwas hat nicht funktioniert. Also Sprache kann schon auch, wenn man sie, es kommt drauf an.
Ja, lass mich mal noch zu Ende reden. Was Wittgenstein, also zuerst hat er in seiner frühen Phase, hat er ganz radikal Sprache kritisiert und hat gesagt, das sind alles nur Illusionen im Grunde und die ganze Philosophiegeschichte befasst sich nur mit wie hat er es ausgedrückt, ich weiß es nicht mehr genau, also jedenfalls mit Scheinproblemen, ja, er hat gesagt, mit Scheinproblemen. Später aber hat er dann gesagt, aber wir brauchen die Sprache für unsere soziale oder kulturelle oder interpersonelle Kommunikation. Ja? Also eine soziale Welt kann ohne Sprache überhaupt nicht existieren. Ja? Und deswegen hat er dann den Begriff Sprachspiele geprägt. Ja? Alles, worüber wir nachdenken oder was wir sagen, was wir ausdrücken, sind Sprachspiele. Wir spielen mit der Sprache, aber wir sollten bloß nicht glauben, dass dieses Spiel jetzt wirklich ernst ist. Ja? Und das war das, was sowohl Wittgenstein kritisieren wollte, wie auch Nagarjuna, dass wir das, was die Sprache aussagt, nicht für die komplette, totale Abbildung der Wirklichkeit halten. Ja? Und wenn du sagst Enttäuschung, ist ein wunderbares Wort, ja, das sagt viel. Aber eine Enttäuschung, also wenn du letztendlich das auch irgendwo zeigen willst, wo ist denn die Enttäuschung? Gibt es die Enttäuschung? Die gibt es nicht, ja. Und so in vielen Hinsichten sprechen wir über Dinge, die wir aber eigentlich nicht zeigen können. Ja. Da kann ich sagen, da ist die Enttäuschung. Und jede Enttäuschung ist wieder anders. Ja?
Da muss ich jetzt aber den Wittgenstein kritisieren und die ganzen Philosophen.
Ja, ja, ja.
Weil in der Sprache, die wir haben,
ja,
da steckt so viel
Weisheit drin,
gemeinsame Intelligenz von Menschengeschichte,
ja,
dass wir damit umgehen können, dass wir uns verständigen können,
ja,
dass wir Flugzeuge bauen können, dass ihr nachher ins Auto steigen könnt und mit dem Auto nach Staufen fahren könnt.
Ja,
ja. Ja, das ist nicht einfach nur so. So wie ihr es jetzt darstellt, dann klingt es immer so, ja, das ist ja alles, ich weiß nicht was. Und
ich stell's nicht so.
Das ist... Ich finde, da steckt ungeheuer viel an Intelligenz und Wissen der gesamten Menschheit drin. Und in dieser Sprache, in dem normalen Begriff Sein, steckt viel mehr als in diesem platonischen, sage ich jetzt platonisch, alltagssprachlich, Begriff von Sein. Sein, das muss nur irgendwas sein, was immer ist. Mhm. Und wenn das nicht immer ist und die Klang, wenn du sagst, die Klangschale ist in 5 Minuten eine andere, dann ist es für den normalen Sprachgebrauch völliger Quatsch. Das ist immer noch die gleiche Klangschale. Ja, ja. Und das Auto, was draußen steht, ist immer noch dein Auto und das gleiche Auto hat das gleiche Nummernschild. Dein Schlüssel passt dazu. Also insofern ist die Alltagssprache, das Sein der Alltagssprache, da steckt viel mehr drin als in diesem philosophischen Sein. Und das ist so ein bisschen dann, dass die in der Argumentation die Finger, die eigentlich nur auf den Mond zeigen, dass die benutzt werden als Monde. Also mit Hilfe von Monden wird klargemacht, dass die Finger nicht der Mond sind. Ne?
Mit Hilfe der Finger wird es klargemacht. Ich will aber mal kurz, noch kurz.
Ich war aber eigentlich noch nicht.
Ach so, ja, ich wollte eigentlich darauf eingehen. Warum liegt das Gehirn da? Das ist jetzt keine buddhistische Erzählung, sondern eben die Erzählung unserer Evolution als Homo sapiens, als Kultur. Da sind ja die Begriffe das Entscheidende. Ja, also unsere Fähigkeit zu abstrahieren, Ordnungen zu bilden und die Abstraktion wieder zu abstrahieren, das macht uns ja aus als sozusagen evolutionär erfolgreiche Art. Nur kommt die aus einem Problem nicht raus. Ja, Karl Popper hat ja so schön beschrieben, alles Leben ist Problemlösen. Und so kann man die Evolution beschreiben. Jede neue Entwicklung ist ein gelöstes Problem. Nur jedes gelöste Problem erzeugt neue Probleme. Und das ist sozusagen das Problem, dass wir aus diesem Kreislauf von Problemen nicht rauskommen. Und Buddha wollte auf was anderes. Und Nagarjuna schlägt uns deswegen diese Begriffe, diese Konzepte, diese Fähigkeit aus der Hand, indem er sagt, wenn es um Erwachen geht, aus dieser Täuschung von Ich, aus dieser Täuschung von Überleben und so weiter, dann muss man die Welt dieser Konzepte transzendieren. Dann muss man woanders hin. Und da hat er das hier sehr schön nicht in einem philosophischen, sondern im poetischen Vers zusammengefasst. Hier, das ist aus der Übersetzung Nagarjuna Verse aus der Mitte. Er hat das Ganze auch versucht, poetisch zu äußern, weil damit kann man noch mehr aussagen als mit Philosophie. Wäre ich Geist und Materie, würde ich kommen und gehen wie sie. Wäre ich etwas anderes, würden sie nichts über mich aussagen. Was gehört mir an, wenn es kein Ich gibt? Wäre die Ich-Bezogenheit zur Ruhe gekommen, würde ich nicht Ich und mein denken. Es gäbe dann niemanden, der so denken könnte. Was innen ist, bin ich, was außen ist, gehört zu mir. Wenn diese Gedanken aufhören, endet der Zwang. Kommt die Wiederholung zur Ruhe, erwacht die Freiheit. Fixierungen entspringen Gedanken, die zwanghafte Handlungen hervorrufen. Leerheit durchschneidet alle Fixierungen.
Buddha, ja. Das kann in der Schnelligkeit aber auch niemand verstehen, wenn du das jetzt hier vorliest. Da kann man nichts mit anfangen. Das geht viel zu schnell. Das finde ich schon.
Wir kommen halt mit der Zeit.
Ja, vor allem kommen wir jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen. Sie wollte was fragen und ich würde gerne auf ihn noch antworten.
Ja, also ich habe so einen neuen Kommentar. Ich dachte, das war so ein ganz naiver Kommentar wegen der Sprache. Weil, also mir interessiert zu wissen, ob in Sanskrit oder damals in dieser indischen Philosophie, ob in der Sprache verschiedene Verben oder Wörter für das Verb sein waren. Grund dazu ist, dass zum Beispiel auf Spanisch, also wie auf Lateinisch, gibt es das Wort ser und estar. Und estar wäre so wie ein Sein, die also wie Zustände einfach erklärt. Also ich bin krank, es ist nicht für immer. Also und dann, also auf Spanisch zum Beispiel, man würde sagen, so estoy enferma, ich bin krank, aber das dauert nicht für immer. Ne?
Genau,
also das wäre so wie einfach so eine Art Matruschka-Verb, um einfach eine andere Realität, die nicht dauerhaft ist, darzustellen. Es wäre, als ob die verschiedenen Elemente in der Welt einfach verschiedene Geschwindigkeitsgrade hätten. Und natürlich, also eine Blume oder ein Brot von heute, wechselt sich nicht so schnell wie der Schal oder der Baikalsee oder ein Berg. Alles wechselt aber auf verschiedenen Stufen. Deswegen meine Frage, gibt es vielleicht in Indisch so eine
Ja, genau. Das ist genau das, worauf ich auch eigentlich hin wollte. Dass nämlich sowohl das griechische Denken wie das indische Denken, und die sind in vielem erstaunlich verwandt, genau diese Unterschiede gemacht haben. Ja? Es gibt nämlich den Begriff, dass auch im Deutschen zum Beispiel, hier haben wir ja unseren Heidegger in Freiburg, der hat sein ganzes, ich weiß nicht, was, 80-jähriges Leben oder wie alt er wurde, nur über diesen Begriff Sein nachgedacht. Ja? Riesig viel geschrieben dazu, so viel an Büchern. Es geht nur um das Sein. Sein ist die große Frage, ja. Und das ist also von den Griechen, von Parmenides erfunden worden, und dieses griechische Wort heißt To-On. On ist das Sein, daraus entsteht die Ontologie. Aber es gibt im Griechischen noch den Begriff das Seiende. Und das Seiende ist was anderes als das Sein. Und das, worüber wir jetzt hier ständig sprechen, wenn wir sagen, das ist doch, das ist philosophisch ein Seiendes, aber kein Sein. Ja? Denn es ist nicht ewig. Es ist seiend jetzt im Moment, ja, es ist vorhanden, aber es ist eben irgendwann halt nicht mehr vorhanden. Oder mein Tee zum Beispiel da drin, der ist jetzt da, aber es ist philosophisch ein Seiendes. Aber da ich den weg austrinke, in einer Viertelstunde, ist er kein Seiendes mehr, sondern Nichtsein. Ja? Aber deswegen ist er kein Sein. Und das ganze Problem ist eben, die Philosophen, sowohl in Griechenland wie in Indien, haben sich Probleme geschaffen, die letztendlich irgendwie ein Witz sind. Ja? Sie haben nämlich die Sprache verabsolutiert. Sie haben aus dem Begriff Sein ein Absolutes gemacht. Sie haben aus dem Begriff Nichtsein ein Absolutes gemacht. Und das Problem ist aber, dass diese Denkweise uns bis heute beherrscht. Ja? Also die ganze Philosophiegeschichte, wie gesagt, Heidegger konnte sich 80 Jahre mit diesem Begriff beschäftigen. Es spielt eine unglaublich große Rolle in unserer ganzen abendländischen Denkweise. Und in Indien war das ganz genauso. Das war also vor allem die Upanishadenlehrer und die hinduistische Philosophie. Und Nagarjuna hat damals schon darauf hingewiesen, Leute, das ist alles Quatsch, was ihr hier macht. Ja, vergesst diese Begriffe. Es genügt, wenn wir eine Alltagssprache haben. Das genügt voll auf. Diese Alltagssprache ermöglicht uns, untereinander zu kommunizieren. Aber wir dürfen nicht an diese Sprache glauben, als wäre die Wahrheit oder die Wirklichkeit. Ja? Sondern es sind alles nur Finger, die auf etwas zeigen. Aber sie sind nicht der Mond. Ja? Also wenn ich, oder auch die Lampe, wenn ich hier dahin zeige, dann ist... und deswegen, heute in der modernen Sprachphilosophie spricht man ja auch, also bezeichnet man alle Wörter als Zeichen. Wir haben Zeichensysteme, ja, wir zeigen immer auf irgendwas, aber das Zeichen ist nicht das Ding. Zwischen Zeichen und dem, was es bezeichnet, ist ein riesiger Unterschied. Und das ist eigentlich das, was sprachphilosophisch gemeint war. Jetzt war irgendjemand, du, ja.
Lernen denn Kinder in buddhistischen Kulturen das von klein auf? Dass das alles
nicht so ist, wie wir es. Buddhistische Kulturen in Asien, die Mehrzahl der Leute hat von Philosophie überhaupt gar keine Ahnung. Das interessiert ja auch überhaupt nicht. Das ist wie bei uns. Also wer beschäftigt sich mit Heidegger? Das ist eine kleine Minderheit. Das Problem aber ist trotzdem, dass dass es Auswirkungen gibt aus dieser Philosophie in die Gesellschaft hinein. Also, und das erleben wir jetzt zur Zeit. Zum Beispiel jetzt ist in den USA, nicht nur in den USA, also sowohl bei Putin wie bei Trump, wie bei Erdogan, wie bei etlichen anderen, es jetzt geradezu Politik wird, zu lügen, offen zu lügen, Unwahrheiten und Erfindungen in die Welt zu setzen, die kein Mensch, also wo kein Mensch weiß, ist es jetzt Wahrheit oder ist es gelogen. Wird einfach behauptet, so, das ist ja, und Millionen glauben dran, ja, und wählen dann solche Leute und sind begeistert von Putin, der ja zum Beispiel behauptet hat, da in der Ukraine, das sind kleine grüne Männchen, die jetzt Urlaub machen. Ja? Dabei waren seine Soldaten. Ja? Aber er hat gesagt, kleine grüne Männchen, die machen da Urlaub in der Ukraine und schießen so ein bisschen um sich. Ja? Damit kann man Politik machen, damit kann man Millionen Wähler gewinnen, damit kann man Wirklichkeit herstellen. Ja? Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo keiner mehr weiß, was ist oder was nicht ist. Ja? Und das ist die Folge jetzt dessen, dass sich in der Philosophie diese Relativierung von Wahrheiten so verschärft haben, dass jetzt keiner mehr weiß, was ist eigentlich wahr und was ist falsch. Ja? Das ist eine Auswirkung der Philosophie des 20. Jahrhunderts, muss man einfach sagen. Aber das nur als Nebenprodukt. Ja. Ich will aber ganz kurz nochmal darauf eingehen, wovon Nagarjuna ausgegangen ist. Das war nämlich eine Lehrrede des Buddha. Und der Buddha hat es schon kritisiert. Ja. Das ist schon ein wichtiger Teil seiner Lehre gewesen. Also er hat an ganz vielen Stellen, kommt es zum Beispiel in Balikan, wo er immer wieder die Unzulänglichkeit der Sprache kritisiert und vor allem, wo, wenn es dann um solche Dinge geht wie Nirvana, Erwachen, Erleuchtung oder was auch immer, ja, Bewusstsein und so, wo er immer wieder im Grunde aufzeigt, das kann man sprachlich nicht besser ausdrücken, ja, man kann es nur erfahren. Die Erfahrung, wir müssen... Das, worauf wir uns stützen müssen, letztendlich, ist die Erfahrung. Und die Sprache ist kein sicheres Fundament. Ja. Sondern das Einzige, worauf wir uns wirklich verlassen können, ist das, was wir direkt, und zwar jetzt direkt erfahren. Und direkt heißt jetzt wieder, indem wir uns von allen Begriffen lösen. Also indem wir alle Begriffe hinter uns lassen und nicht nur Begriffe, alle Vorstellungen, alle Konzepte, indem wir uns davon lösen, ja, Begriffe, Konzepte, Sprache, Vorstellungen und direkte Wahrnehmungen haben, darauf oder direkte Erfahrungen haben, auf das allein können wir uns verlassen.
Ja, muss man aber auch gucken, es gibt natürlich Menschen, die auch, ich meine, das ist jetzt nicht hier, aber wo auf Menschen fangen gegangen wird, wo man das klare Gedanken abschaltet, ja. Wo man sagt, das musst du erfahren und so weiter. Also man muss aufpassen, wem man sich da anvertraut, sage ich mal, als hilfloser Mensch. Es gibt durchaus Gruppen, wo da auch so gesprochen wird. Ja? Also doch, dass man eben Erfahrungswissen, ja? Erfahrung. Ja, und dann gibt es die Lehrer und die gaben den Leuten da was vor.
Ja, aber dann ist es doch keine direkte Erfahrung. Dann übernimmst du das, was dir jemand sagt. Das ist doch genau das, was ich sage. Ja. Dann glaubst du an das, was Putin sagt oder was in Facebook steht oder was Trump sagt oder so. Die Erfahrung kannst du nur selber machen. Ja. Die Erfahrung kannst du nur selber machen. Ja? Und wenn du dich auf irgendjemand vertraust, dann machst du eben gerade keine Erfahrung.
Das hat der Buddha ja ausdrücklich ganz, ganz oft gesagt.
Deswegen, du musst auf dich selbst verlassen. Das ist der sichere Boden. Und, aber nicht wiederum auf eigene Vorstellung, ja, sondern auf Erfahrung.
Ja, aber also ich wollte vorhin sagen, dass die können so viel lügen, weil es durch Globalisierung, Entfernung vom wirklichen Geschehen, durch die Medien und so weiter nicht mehr direkt erfahrbar ist, was die Wahrheit ist.
So ist es.
Nur, wenn man dann weiterdenkt und da kommt dann dieses Gefühl, diese gefühlte Wahrheit rein, weil das eine ist dann etwas erleben und als Wahrheit erleben, aber derjenige, der das nur über Medien oder sonst wie vermittelt bekommt, der erfährt auch etwas, aber nur was ganz anderes, weil er halt jetzt gerade im Traum zuhört oder so. Also,
Er liest.
Beides ist Wahrheit. Also beides existiert, weil der fühlt sich so und
Jeff. Ja, aber fühlen ist keine Erfahrung. Das müssen wir wirklich ganz deutlich unterscheiden. Fühlen ist keine Erfahrung, sondern die Folge einer Erfahrung.
Gut, er hört. Eine Reaktion. Die Erfahrung ist, er hört, was ihm jemand sagt.
Genau, also fühlen, das ist ja das, was wir auch betrachtet haben hier in der buddhistischen Wahrnehmungslehre und Theorie, dass alle Gefühle, alle Empfindungen sind Reaktionen auf eine direkte Erfahrung. Und die sind immer geprägt von unserem Mögen oder Nichtmögen, von haben wollen, nicht haben wollen und so. Die sind also sehr persönlich.
Die Frage ist, was bezeichnen wir jetzt als Erfahrung?
Genau.
Und hier meinen wir wirklich eine unmittelbare, im Wesentlichen eigentlich sinnliche Erfahrung. Also genau. Eben den Apfel schmecken,
ja,
ist eine Erfahrung.
Das ist eine Erfahrung.
Sich darüber austauschen, welche Äpfel am besten schmecken, ist keine Erfahrung, sondern das sind schon Konzepte.
Also schon genau die Aussage zum Beispiel, der Apfel ist gut oder der Apfel ist schlecht oder der schmeckt nicht oder so, das sind Gefühlsreaktionen. Ja? Und der eine sagt es so, der andere sagt es so. Aber der Geschmack, den kann keiner beschreiben. Ja? Und den kann man auch nicht bewerten. Man kann nicht sagen, es schmeckt nach wahr oder nach falsch oder was weiß ich. Ja? Aber die Zeit vergeht ein bisschen. Ich möchte unbedingt einen Text euch vorlesen, der sehr, sehr wichtig ist, der zentral ist. Weil nämlich, was ich vorhin schon sagte, wenn wir uns über solche Begriffe wie Sein, Nichtsein und so weiter unterhalten, und die haben eben eine riesige Rolle gespielt in der ganzen Philosophiegeschichte, dann sind das immer, und wenn ich sage, zum Beispiel, dass Parmenides gesagt hat, Sein ist das, was immer ist, dann sind es Extreme. Ja? Es sind extreme Aussagen. Extreme. Diese Extreme, mit diesen Extremen haben wir im Alltag normalerweise auch nichts zu tun. Ja? Sondern es sind im Kopf ausgedachte Extreme. Ja? Sprachliche Extreme. Und das hat der Buddha damals schon erkannt und hat gesagt, all diese sprachlichen Probleme, die schaffen uns Probleme. Und die sprachlichen Extreme schaffen uns Probleme. Ja? Und da gibt es also ein wunderschönes, kurzes Lehrrede von ihm, wo er sich mit einem Mönch, einem Schüler von ihm, darüber unterhält, der heißt Kachana oder Kachayana. Und der kommt zu ihm und fragt eben den Buddha, sozusagen, wie kommt man zu einer richtigen Ansicht oder zu einer richtigen Sichtweise über die Wirklichkeit, über das, was wirklich ist. Ja. Und dann sagt Buddha, auf zweierlei Möglichkeiten kommt Kachayana diese Welt zumeist hinaus, auf Sein und auf Nichtsein. Ja. Für den nun, Kachayana, für den Ursprung der Welt, gemäß richtigen Verständnis betrachtet, gibt es das nicht, was in der Welt Nichtsein heißt. Ja? Für den, ich glaube, da habe ich was. Kommt das noch? Ah ja, doch, das kommt noch, ja. Für den aber, Kachayana, der die Aufhebung der Welt gemäß dem richtigen Verständnis betrachtet, gibt es das nicht, was in der Welt Sein heißt. Und zwar, weil alles sich verändert ständig. Ja? Also wenn wir Dinge betrachten, was du vorhin ja auch erklärt hast, wenn wir irgendetwas betrachten und sagen jetzt, der Tee ist, dann muss ich nach einer Viertelstunde sagen, der Tee ist jetzt nicht mehr. Ja? Das heißt, wir können eigentlich nur zu diesem Moment können wir sagen, jetzt ist er. Aber was er im nächsten Moment ist, können wir schon nicht sagen. Und was im vorherigen Moment war, auch nicht. Ja? Sondern alle Aussagen, die wir treffen, können wir immer nur treffen über das, was gegenwärtig ist. Und das, was gegenwärtig ist, ist das, was wir erfahren können. Ja? Alles andere, was wir darüber aussagen, sind Vorstellungen im Kopf. Ja? Wenn wir zum Beispiel jetzt ein ganz extremes, ist natürlich, ich wünsche das keinem, aber beispielsweise, wenn wir jetzt alle dran glauben, dass unsere Wohnung zu Hause noch existiert, glauben wir das nur. Das muss nicht so sein, ja. Es kann auch anders sein, ja. Und in Kriegsgebieten, die erleben das auch tatsächlich konkret, ja.
Aber hier können wir es mit 95% wahrscheinlich.
Hier können wir mit großer Wahrscheinlichkeit kann man es so sagen.
Keine Gedanken drüber.
Ja, ja, deswegen brauchen wir da keine Gedanken drüber machen. Aber wir können uns nie irgendeiner Sache sicher sein. Ja? Und vor allem, wenn es dann jetzt ans Menschliche geht, wir können nicht sicher sein, ob wir morgen noch leben oder ob unser bester Freund oder Freundin oder was weiß ich noch lebt oder sonst irgendwas, unsere Eltern und so. Also wenn wir so und diese Tatsache, ja, dass alles immer nur in der Gegenwart existiert, aber dass wir ständig über diese Tatsache, dass nur in der Gegenwart existiert, hinweggehen, ja, und verallgemeinern, das führt dann zu tatsächlichen Lebensproblemen, ja, zu den Schwierigkeiten, die wir im Alltag haben. Also das geht jetzt hier noch weiter und was der Buddha in dieser Lehrrede dann letztendlich sagt, ist, das ist genau das, was ich meinte, dass wir nie sagen können, etwas ist oder etwas ist nicht, sondern alles ist nur im Werden oder ein Prozess. Also alles ist in einer Veränderung, in einem Fluss. Und wenn wir an einem Fluss stehen und den Fluss betrachten, beispielsweise hier die Dreisam, dann ist, wenn ich sage, das ist die Dreisam, dann ist es nur das, was jetzt im Moment, ja, ist im nächsten Moment. Es kann zum Beispiel sein, das ist jetzt, weil jetzt heute zum Beispiel auch unser Fluss da im Münstertal, in Staufen, der Neumagen heißt der, lustiger Name, der war gestern noch ganz nieder und heute ist er sowas von hoch, dass er fast schon Überschwemmung hat, ja. Das heißt, auch der Fluss, nicht nur, dass er fließt, sondern auch in seinem Sein sozusagen, verändert sich ständig. Ja? Mal ist er ein dünnes Rinnsal, mal ist er ein richtig großer, breiter Fluss und kann sogar total zerstörerisch sein. Ja? Das war ja im letzten Jahr mehrere Fälle. Und plötzlich aus dem Nichts, in einer halben Stunde, kam ein Bach, der vorher harmlos war, durch ein Dorf durchgedonnert und hat ganze Häuser weggerissen.
Da Autos, war auch die Wohnung weg.
Autos verschüttet und Wohnungen und so weiter.
Auch noch.
Ja? Also, gleich. Also was der Buddha eigentlich sagen will, dass wir nie über irgendetwas etwas Festes, Gültiges aussagen können, weil alles ist im Prozess, im Fluss, in Veränderung. Und das, was wir aussagen können, betrifft eben nur den Moment, aber nie irgendetwas, was Substanz hat. Ja? Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Begriff, nämlich weil aus dieser Sein- und Nichtsein-Lehre von Parmenides, Aristoteles, dann später und auch Platon, die Behauptung gezogen hat, es gibt Dinge, die haben eine feste, unveränderliche Substanz, ja? Die existiert immer. Und alles, was sich verändert, das ist nur so irgendwie so die Erscheinungen oder die Eigenschaften drumherum. Ja. Und genau dieselbe Auffassung war in Indien auch. Daraus geht die Meinung hervor, alles, was ist, hat ein unveränderliches, ewiges Wesen. Ja. Und an diese Existenz von ewigen Wesen glauben wir so die letzten Jahrhunderte alle nicht mehr. Bis auf ein paar wenige Theologen und Philosophen, die noch dran glauben. Aber es gibt nicht das Wesen dieser Kanne oder das Wesen des Tees oder so. Aber damit hat sich die Philosophie 2000 Jahre lang beschäftigt, das Wesen der Dinge zu erkennen. Ja. Und zwar das ewige, das unveränderliche, beständige Wesen.
Sogar noch bei Kant.
Ja, auch Kant hat noch Kant hat das Ding an sich genannt. Ja, ja. Das Ding an sich gibt es. Ja. Es gibt den Tee an sich oder die Kanne an sich. Wir können sie bloß nicht erkennen. Ja, das kurz.
Ja, da wo es an, wo das sehr stark reinspielt, das sind ja unsere Beurteilungen. Mhm. Ja. Zum Beispiel irgendjemand ist böse, ja, und irgendjemand ist gut. Mhm. Und der ist immer so.
Genau, genau.
Also vor 100 Jahren oder 150 Jahren,
so ist es,
da waren die Franzosen die Bösen. Ne?
Ja.
Und für die Franzosen waren die Deutschen die Bösen.
Genau, genau.
Oder überhaupt, und es gäbe das Gute und das Böse.
Ja, oder es gäbe den Deutschen und den Franzosen, ja, der Franzose.
Genau, das sind genau so Begriffszuschreibungen, ja, aber das ist heute noch so.
Ja.
Und das ist genau das, was
genau,
in der Politik
genau,
ist. Ne?
Genau.
Von Trump, von Putin, ja, aber wir auch gegenüber Putin, ja, oder gegenüber... Ja. Putin ist immer der Böse, ne? Der hat alles,
ja, ja,
irgendwie an alle möglichen Sachen. Da fällt man schon in diese Falle rein.
Ne? Ja, natürlich. Ja.
Und das sind genau die gefährlichen Sachen. Und dass man sich da bewusst ist, das sind keine festen Sachen, sondern
genau.
Das
ist übrigens der Trick, mit dem man Nagarjuna anwenden kann, um Rechtsradikale ins Leere laufen zu lassen. definiere doch mal Deutsch. Und dann sagen die ja ordentlich, nee, die Schweizer sind noch ordentlicher, pünktlich, die Schweizer sind aber noch pünktlicher, fleißig, oh, die Chinesen sind sehr fleißig, das kommt uns gerade überhaupt nicht gut, aber die sind noch fleißiger als wir, ja, und so weiter, so geht es weiter. Genau. Also alles Deutsche ist sozusagen definiert durch was, was andere noch besser können.
Genau, genau.
Das funktioniert gut.
Dann da schon mal wer war denn der richtige Deutsche oder welchen Deutschen? Ist so für dich ein wahrer Deutscher, dann kommt zum Beispiel Beethoven. Jeder, der genau weiß, dass es ein holländisches Wort ist. Aber viele andere, ja.
Hitler.
Naja, aber was du angesprochen hast, das ist sehr, sehr wichtig. Worum es eigentlich letztendlich geht, ist aufzuzeigen, oder auch gerade im Buddha, der Buddha war ja mit der Kastengesellschaft konfrontiert, ja. Es gab 4 Kasten und die waren von Geburt an unveränderlich da, ja. Also einer, der als Brahmane geboren ist, der war immer Brahmane, der konnte sich benehmen, wie er wollte. Er war immer die höchste Kaste, er war immer heilig, er durfte von unteren Kasten noch nicht mal berührt werden. Denn wenn das passiert ist, musste der Brahmane unglaubliche Reinigungsrituale machen, damit er von diesem Schmutz wieder befreit war. Ja, und da gab es absolut keine Möglichkeit der Veränderung. Einer unteren Kaste, was weiß ich, der Vaishya-Kaste oder so, oder der Krieger, der Händler, der Kaufleute, die Kasten, die haben nie eine Chance gehabt, da rauszukommen, weil es nämlich ihr Wesen war, Brahmane zu sein oder Bauer zu sein oder Rikscha-Fahrer zu sein oder schlechter zu sein oder so. Er war immer darin festgehalten. Ja. Und im Abendland war das bis vor 300, 400 Jahren auch noch so. Ja. Und im Grunde, wenn wir unsere heutige Gesellschaft angucken, wo haben Leute aus wirklich schlechten, sagen wir mal, oder niedrigen sozialen Verhältnissen die Chance, Uniprofessor zu werden. Ja? Die meisten Uniprofessoren sind Söhne von Uniprofessoren. Die allermeisten. Ja?
Aber nicht der Gott gegeben.
Aber es ist nicht mehr so krass, wie es früher mal war. Vor allem deshalb, weil wir dieses Konzept von einem unveränderlichen, ewigen Wesen der Dinge und der Menschen, weil wir das aufgegeben haben. Ja? Das kommt aus der Philosophie. Ja, weil die Philosophie es aufgegeben hat. Und dann hat es die Gesellschaft im Laufe von 2-3 Jahrhunderten die Gesellschaft...
Das bezweifle ich. Ich glaube, die Realität, in der Realität hat man gesehen, dass das Konzept nicht richtig...
Ja, natürlich, die Philosophen haben das gesehen.
Und Technik wäre nicht möglich gewesen, ohne das Konzept aufzugeben.
Ja, ja,
und daran hat man das gesehen,
nicht
wegen der Philosophie.
Nein, es gab zuerst Philosophen, die einfach gesehen haben, dass unsere Konzepte nicht mehr stimmen. Haben die überdacht, haben neue Konzepte entwickelt und die Gesellschaft ist dem aber dann gefolgt.
Ich versuche mal so langsam ein Schleifchen draus zu machen für heute. Was gewinnen wir durch Nagarjuna? Er fasst selber seine Lehre dann doch in 2 Sätzen zusammen. Alles, was wir erleben, entsteht in gegenseitiger Bedingtheit und ist, 2. Satz, grundlegend offen. Oder mit seinen Worten leer von Eigensein. Aber modern gesagt grundlegend offen. Also alles, was wir erleben, entsteht in gegenseitiger Bedingtheit und ist grundlegend offen. Ja. Das heißt, dass nichts für immer fest ist. Ja. Wenn es grundlegend offen ist, kann sich alles ändern.
Ja.
Ja? Und von Ursachen und Bedingungen abhängig heißt, es fällt nichts vom Himmel, sondern es passiert eben aufgrund von Ursachen und Bedingungen. Aber es hält nichts für ewig. Auf der einen Seite kann es Angst machen, weil die ganze schöne Welt mit 3-Zimmer-Wohnung oder Reihenhaus und akademischen Titel und Steuernummer und schon im Rentenplan, alles kann sich ändern. Ja. Es kann aber auf der anderen Seite auch eine Riesenbefreiung sein, weil wenn alles grundlegend offen ist, dann ist es der Geist auch. Und dann bin ich nicht festgelegt darauf, der oder das zu sein, mit dem ich mich jetzt identifiziere, sondern dann ist grundlegend offen, was erlebt wird. Und dann kann ich mich, statt mit dieser begrenzten Person zu identifizieren, auch wagen, in diese offene Weite zu springen und statt jemand zu sein, den Mut haben, offen zu sein oder ein Buddha zu werden. Das ist genau das. Ein Buddha ist sozusagen grundlegend offen, ist nicht mehr definiert, nicht mehr identifiziert. Und das befreit, weil wenn man nicht mehr identifiziert ist, hört das Leiden auf. Das ist der Punkt. Wenn man nicht mehr mit dem Körper identifiziert ist, dann leidet man nicht mehr an dem Körper. Wenn man in der offenen Weite des Geistes ruht, da geht nichts kaputt, da kann nichts sterben. Dann geht nichts kaputt, dann stirbt nichts. Ja? Es kommen und gehen Erfahrungen die ganze Zeit, das ist keine Frage. Ja? Aber es gibt nichts mehr sozusagen, an dem man hängt, weil man nicht identifiziert ist, sondern man freut sich an dieser Weite der Möglichkeiten, wo nichts unmöglich ist, wo nichts sozusagen verschlossen bleibt. Ja. Und Buddha erlebt Freude, Liebe und Furchtlosigkeit. Freude an diesen unbegrenzten Möglichkeiten des Geistes. Wenn Geist grundlegend offen ist, ist nichts verschlossen, sondern alles möglich. Wenn Geist grundlegend offen ist, sind die Wesen voneinander nicht grundlegend getrennt. Dann hat man Mitgefühl im Sinne von, man will, dass es allen gut geht. Und man freut sich, wenn es ihnen gut geht. Ja. Und Furchtlosigkeit, weil offene Weite kann nicht kaputt gehen. Also was soll man dann befürchten?
Ja, aber also wie soll ich mir das vorstellen mit offener Weite des Geistes? Also was mir jetzt zugänglich ist,
genau,
ist das, was mir jetzt zugänglich ist, wie ich das verstehen könnte, ist, dass ich entscheiden kann, was ich wahrnehme, dass ich entscheiden kann, was ich in mich aufnehme, also an Sinneseindrücken, dass ich entscheiden kann, vielleicht kann ich es sogar schaffen, dass ich mich von dem löse, was ich bisher erlebt habe und was in mir drinsteckt, dass ich meine Identität vielleicht
öffne,
ändere, was auch immer. Ist sowas gemeint?
Zum Beispiel?
Jetzt mal vom Überirdischen mal ganz abgesehen.
Also nicht im Sinne von, jetzt muss ich mich öffnen, aber im Sinne von, dass man entdeckt, dass in dieser Offenheit Freude, Liebe und Furchtlosigkeit erfahren wird. Ja.
Das könnte ich jetzt nachvollziehen, wenn es jetzt darüber hinausgeht, weil Buddhismus, Buddha, das geht ja dann irgendwie noch darüber
bis
hinaus.
Bis zum Erwachen, genau.
Naja, es geht halt
in die Ewigkeit.
Nicht in die Ewigkeit, in die Meditationserfahrung geht es hinein. Ja? Und in der Meditationserfahrung kannst du natürlich Dinge erleben, Phänomene oder Wirklichkeit erleben, die über den Alltag hinausgeht. Gehen.
Also Ewigkeit ist genau das ist der falsche Begriff, weil es ja nichts gibt, was ewig ist, aber Zeitlosigkeit oder Offenheit oder grundlegende Weite, könnte man sagen.
Die vom Körper dann unabhängig wäre. Das ist ja dann wieder...
Nicht vom Körper unabhängig, das ist mit dem Körper.
Bitte?
Das ist mit dem Körper.
Das ist jetzt eine Theravada-Sicht. Aus tibetischer Sicht geht es darum sozusagen, dass nicht, also wenn man es in diesem Leben schafft, ein Buddha zu werden, dann ist es mit dem Körper, aber die meisten schaffen das nicht, sondern kommen wieder und volles Buddha, also volles Erwachen ist dann unabhängig von dem Körper. Aber es wird trotzdem bis erlebt, also es ist nicht.
Na, die Buddhaschaft kannst du im Leben erlangen, das wäre ein wichtiges Anliegen.
Ja, ja,
und das ist noch mit Körper.
Das ist noch mit Körper, ja. Aber wir haben ja mehrere Chancen sozusagen.
Eben, und das hat der Buddha mit 35 Jahren erlangt und dann hat er noch 45 Jahre gelebt und gelehrt und zwar mit Körper.
Ja.
Und danach erst ist er in eine sogenannte Paranirvana, als wenn ein Zustand, den man nicht mehr beschreiben kann.
Also wenn man ihn nicht beschreiben kann, dann können wir oder ich auch nicht verstehen, was wir tun.
Nein, das können wir auch nicht sagen.
Man kann sich Leute angucken, die dem näher sind als wir. Und wie sind die drauf? Wenn die fröhlich, freudvoll, liebevoll, furchtlos sind, dann inspiriert es. Also man kann sie, bitte, ja?
Und sie leben nicht unbedingt am Rand der Gesellschaft
dafür. Nö, das sind hier, also die, also nicht jeder, der sich Lama nennt, aber die schon da weitere Entwicklungsstufen verwirklicht haben und das gibt's, also Karmapa und Lama Jigmela und so weiter, oder Lama Trinder Rinpoche, der ja im Oktober hier waren, da merkt man, dass die auf dem Weg sich zu nicht mehr zu identifizieren auf dem Weg Liebe, Freude, Furchtlosigkeit viel weiter sind als unser Einzelnen. Und das ist dann, also da wird es dann erlebbar. Da ist es dann nicht abstrakt. Ne? Man sitzt mit denen im Raum und spürt es, man geht mit denen durch die Stadt und erlebt dies und das und man meditiert mit denen und dann ist sowieso alles gut. Ne?
Also es ist irgendwie ein Stück weiter.
Ja.
Und wenn der Geist offen ist für alles, also für Liebe, Freude und alles, ja, dann ist er ja auch offen für Hass, Grausamkeit und alles.
Nee, weil das eben nicht mit der Offenheit zu tun hat, sondern wieder dann. Ne? Also ja, wenn alles,
dann kann man das so verstehen, alles ist möglich.
Nein,
also ist auch Hass möglich.
Natürlich. Möglich ist es, aber Entschuldigung.
Grundsätzlich ist dem Geist alles möglich. Das ist ja das, was wir erleben. Krieg, Grausamkeit, Brutalität, Liebe, Mitgefühl, Barmherzigkeit und so weiter. Das ist ihm alles möglich. Aber wenn er praktisch zu dieser Erfahrung oder Verwirklichung von Leerheit und Offenheit kommt, da ist ihm das nicht mehr möglich.
Also Hass.
Also nicht mehr, ist nicht mehr möglich zu hassen, zu Gier zu entwickeln, also all diese so ein Geistesgifte, ja, die sind dann die, wo der braucht sich darum nicht mehr zu kümmern, ja, es ist natürliches Liebe, Weisheit, Mitgefühl, das ist der natürliche Ausdruck des Geistes. Alles andere ist gleichsam eine Verzerrung.
Wenn ich hasse, muss ich mich von dem anderen trennen. Wenn ich aber mich von dem anderen nicht getrennt fühle, hasse ich nicht.
Nein, theoretisch. Also
nee, praktisch. Aber wir machen das nächste Mal, weil das ist nämlich genau das Thema von Matija Mikhaschentum. Die Frage, liegt dieser offenen Weite sozusagen was Werthaltiges inne oder nicht? Bei Nagarjuna nicht.
Ne? Also eben die ganze buddhistische Ethik beruht ja darauf, auf dieser Erfahrung der Offenheit des Geistes. Also wenn der Geist gleichsam zu sich selbst kommt, in seinem natürlichen Zustand kommt, dann ist er immer ethisch.
Ja, das ist jetzt ein Dogma.
Das ist jetzt einfach eine Aussage, ja, klar, natürlich. Das ist auch nur ein Konzept.
Das ist auch logisch. Ja. Aber das ist dann Matija Mikhaschentum, was wir nächstes Mal machen.
Das sind alles Konzepte, was wir hier vorstellen auch. Ja. Und die kann man aber erfahren und verwirklichen.
Und dann sind es keine Konzepte.
Dann sind es keine Konzepte mehr.
Das heißt, eure Vorstellungen sind Konzepte, aber in Wirklichkeit sind es keine Konzepte, sondern es ist ja
Erfahrung. Ne? Ja, aber die Wirklichkeit ist nur das, was man erfährt.
Das kann vielleicht auch die Entscheidung sein, sich dafür zu entscheiden, statt für das.
Nein, wenn du einen weiten, unbegrenzten Geist hast, wo du dich vom anderen nicht mehr trennst. Ich hatte vor ein paar Wochen mal vorgelesen, so einen wunderschönen Text von Buddha, wo es um diese Offenheit geht, ja, und wo er sagt, in allem sich wiedererkennend, ja, wenn ich mich in allem wiedererkenne, in jedem anderen Wesen, in jedem anderen Menschen, dann kann ich nicht mehr grausam sein zu dem, denn dann bin ich ja grausam zu mir selber. Ja.
Wenn ich lauter Spiegel um mich herum sehe, sozusagen.
Mhm. Wenn ich erlebe, ich bin von den anderen nicht getrennt, ich erlebe, was sie erleben. Okay. Ja,
weil ich dann auch das Leiden des anderen auch mitleide. Ja? Mitleide. Und die Freude teile und so weiter.
Eigentlich müsste man nach diesem Abend dann meditieren gehen. Ja, eigentlich ist man mit dem Philosophieren am Ende und eigentlich wären jetzt sozusagen alle Hindernisse für Praxis beseitigt.
Genau.
Das empfehle ich auch und wir haben ja ein breites Programm, wo man meditieren üben kann.
Deswegen mache ich auch in Kürze einen Meditationskurs für Achtsamkeitspraxis und das geht auch genau in die Richtung.
Ja, das ist am
18. Februar.
Ne? 18. Februar hier. Ne? Und das buddhistische Philosophieren hat aber noch nicht aufgehört, sondern nach Madhyamika Rangtong, das ist jetzt sozusagen die Schule von Nagarjuna und seinen Nachfolgern, gab es dann nochmal eine weitere Entwicklung, die nennt man Madhyamika Shentong. Und da ist genau die Frage behandelt, die du aufgeworfen hast. Ja? ist in dieser offenen Weite etwas an sich Werthaltiges, und wenn man sagt an sich Werthaltiges, wäre das dann nicht wieder ein Fehler, dass da etwas an sich ist. Das wird nochmal verhandelt, und das ist dann verbunden mit dem dritten Lehrzyklus über die Buddha-Natur, und auf diesem dritten Lehrzyklus und auf diesem Shentong basiert eigentlich die ganze tibetische Praxis, wo man auf die Buddha-Qualitäten meditiert, und die ergeben sich eigentlich erst daraus. Deswegen philosophieren wir doch noch weiter. Das ist dann eben nächste Woche anstelle des Abends über Zen, der wird dann getauscht, und den Abend beschließen wir wie üblich mit einer Übung, und dann komme ich nochmal zu dem Text, der vorhin zu schnell vorgelesen wurde, den genießen wir dann nochmal.
Ja, Thomas wollte noch
was, Thomas wollte noch was Öffentliches ansagen.
Ja, ja, ganz kurz, weil ich habe da vorhin mit Meditieren gesprochen, weil es nach dem Philosophieren kommt, und ich wollte euch ganz herzlich einladen am Freitag von 6 bis 7 ist Einführung in Meditation, eine Stunde lang, also wirklich die absoluten Basics. Das kann man dann beim Johannes vertiefen, wenn man den ganzen Tag sitzt. Ist also für Leute, die noch gar nicht meditiert haben oder die Bodyscan gemacht haben bei Yoga oder so ähnliches. Und es gibt halt noch viel mehr in der Meditation. Und da seid ihr dann herzlich eingeladen. Das ist zweimal im Monat etwa. Freitags von
6
bis
7. Genau. Okay. Dann sitzen wir nochmal mit geradem Rücken. Rechter Handruf in der linken. Und wir üben uns in Erfahrung, nämlich die Erfahrung des Atmens. In jedem Augenblick von Atmen sind wir präsent. Wir erleben, wovon die Rede war, dass jeder Augenblick wahr ist, aber nicht die Vergangenheit oder die Zukunft, sondern Gewahrsein geschieht immer jetzt. Diese unmittelbare Erfahrung ist jenseits von Begriffen. Die Erfahrung von Atmen lässt sich nicht durch Begriffe ersetzen. Das Verweilen im gegenwärtigen Augenblick, das ging auch Nagarjuna darum, und wir haben den ganzen Abend über ihn gesprochen, er ist präsent hier im Raum. Und wir hören seine Worte. Was gehört mir an, wenn es kein Ich gibt? Wäre die Ich-Bezogenheit zur Ruhe gekommen, würde ich nicht ich und mein denken. Es gäbe dann niemanden, der so denken könnte. Wenn diese Gedanken aufhören, endet der Zwang, kommt die Wiederholung zur Ruhe, erwacht die Freiheit. Wenn die Dinge sich auflösen, bleibt nichts zu sagen. Das Ungeborene, Endlose ist von Anfang an frei. Frei jenseits aller Fixierung. Nicht mittelbar, nicht vorstellbar. Unteilbar. Auf diesen Weg voranzugehen, Erfahrung jenseits der Konzepte. Das war auch ein Ziel des Mantra, das wir immer vom Buddha bekommen. Und wir können uns vorstellen, auch der Buddha ist präsent und gibt seinen Segen, damit uns dieser Weg gelingt. Und er gibt es wieder mit dem Mantra, das auf Deutsch heißt, geh. Geh weiter, geh noch weiter, geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theta Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Und wer mag, kann sich vorstellen, wie der Buddha direkt zu jedem von uns kommt und den Segen sehr direkt gibt, damit uns dieser Weg gelingt. Theta Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Und beim dritten Mal denken wir an alle die, die virtuell hinter uns sind, für die wir heute Abend auch hier gesessen haben. Und wir wünschen, dass alles Gute ihnen auch hilft. Theta Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Wir wünschen, dass all die guten Erkenntnisse des Abends nützlich werden mögen, dass alle Wesen Leid überwinden und Glück erlangen, das Erkennen von Gast. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein heute Abend und viel Freude und Raum beim Entdecken von offener Weite. Und mit all den Entdeckungen treffen wir uns nächste Woche wieder und gucken mal, was dabei rauskam, wenn man die Welt und den eigenen Geist als offene Weite betrachtet. Wie fühlt sich das an? Dann gute Zeit.
Danke.
Und wir sehen uns wieder. Wenn da nichts dazwischen kommt. Ne? Alles ist offen.
Tja, eben, das müssen wir.